Predigtext nochmal schauen, der gerade eben schon vorgelesen wurde. Und meine Assoziation mit diesem Text ist, dass es auch die finale Szene von einem Actionfilm sein könnte oder von einem Abenteuerroman. Wir haben hier die vier Freunde, die auf einer Mission sind. Sie wollen ihrem Freund helfen, der ist krank. Wer weiß, was davor schon im Film passiert ist, das sehen wir jetzt nicht hier im Text. Aber die wollen ihm helfen. Und jetzt stehen sie vor einem Problem. Im Film haben wir meist die Spannungskurve, es gibt so ein paar Schwierigkeiten und dann denkt man, ah, jetzt ist alles gut und dann kommt der Hammer. Es geht nicht weiter und man denkt so, hä, wie soll es jetzt weitergehen? Die Filme, die richtig gut sind, haben dieses Problem, wo man davor denkt und sitzt, keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Das Gleiche passiert hier im Text. Die vier Freunde stehen vor diesem Haus. Die Lösung ist quasi nur noch Meter von ihnen entfernt. Vielleicht haben sie Jesus' Stimme gehört in dem Haus, zu dem sie hinwollten. Aber sie kommen nicht hin. Da stehen Menschenmassen zwischen ihnen. Und sie müssen jetzt eine Lösung dafür finden. Was dann passiert, ist total abgefahren und ich finde, man kann sich jetzt gar nicht mehr so vorstellen. Die schleppen ihren Freund auf das Hausdach drauf und decken kurzerhand mal das Dach ab. Wenn ich die Hausbesitzerin von diesem Haus wäre, ich weiß nicht, also ich wäre sehr sauer gewesen. Ich habe noch kein eigenes Haus. Ich stelle mir vor, dass es ziemlich teuer ist, wenn so ein Dach erstmal abgedeckt ist und das wieder neu gedeckt werden muss. Also sie greifen zu ziemlich drastischen Mitteln dafür, dass ihrem Freund Heilung widerfahren soll. Er soll wieder gesund werden. Der kann sich nämlich selber erstmal nicht helfen, er ist gelähmt. Und dann ist er vor Jesus und der sagt erstmal, dir sind deine Sünden vergeben. Im Film, beim Film schauen wäre es wieder eine Szene, wo ich denken würde, hä, habe ich irgendwie einen Teil vom Film nicht mitbekommen? Warum spricht er jetzt über die Sünden? Darum geht es doch gar nicht, der soll doch... Der ist gelähmt, wir wollen alle, dass der aufstehen kann und den Held feiern können. Aber Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Es gibt noch andere Leute in diesem Haus, außer diejenigen, die Jesus zuhören. Die Gesetzeslehrer, die Leute, die sich richtig gut auskennen eigentlich mit allem, was Gott angeht. Und die sagen, wer ist dieser Jesus, dass der sagt, dir sind die Sünden vergeben? Das endet darin, dass Jesus mehr so, ich finde, es wirkt ein bisschen wie aus Trotz, sagt, ja komm, dann kann ich den auch heilen, der kann auch aufstehen, aber eigentlich geht es hier um die Sündenvergebung. Das ist die Szene, in der wir uns befinden. Und wir wollen uns jetzt verschiedene Personengruppen anschauen, so ein bisschen wie wenn im Film am Ende die Castingliste ist, da steht dann, okay, heute hat, keine Ahnung, Arnold Schwarzenegger mitgespielt oder so, oder für die neueren Tom Holland oder so. Und wir wollen schauen, wer hat da mitgespielt und was passiert mit diesen Leuten. Und da haben wir einmal die Menschenmasse, die das Problem darstellen. Der Gelähmte kommt nicht zu Jesus. Ich glaube, dass wir das Problem immer noch haben. Wenn wir uns jetzt umschauen, ist es jetzt nicht so, dass ihr alle bis hier stehen würdet. Ich glaube, das wird mich auch ein bisschen stressen und nervös machen. Aber ich glaube, dass wir dieses Problem heute immer noch haben, dass Menschen im Weg stehen, dass Menschen, die Jesus brauchen, zu ihm kommen können. Ich möchte euch erzählen von einem Geburtstag, auf dem ich war, als ich 16 war. Und zwar haben wir Wahrheit oder Pflicht gespielt. Das ist, glaube ich, auch so ein Spiel, was man durch die Generation kennt. Es wird immer eine Frage gestellt und man muss entweder irgendeine Aufgabe machen oder irgendwas erzählen, so, und in wem bist du verliebt oder so. Und eine Freundin von mir und ich waren auf diesem Geburtstag und sie wurde gefragt, glaubst du eigentlich an Gott? Ich war neben ihr und war ganz angespannt auf einmal, weil bei mir war bekannt, ich glaube an Gott und das war auch erstmal so akzeptiert. Und bei ihr war irgendwie allen klar, die geht irgendwie mit, aber keine Ahnung, ob das mehr so zum Spaß ist oder wie ihre persönliche Gottesbeziehung ist. Und sie hat dann geantwortet auf diesen Geburtstag vor so einem Haufen 16-Jähriger und hat gesagt, nee, aber ich bin schon interessiert, aber es gibt ein paar Dinge, die mich davon abhalten. Und dann bin ich irgendwann die Woche danach nochmal auf sie zugegangen und habe gefragt, ja, wie ist es denn? Ich fand es irgendwie cool, dass du erstmal so gesagt hast, ja, grundsätzlich findest du das gut und so. Was hält dich denn davon ab? Und sie hat von einer Situation erzählt, wo ihr Menschen in der Gemeinde, wo ich früher war, wo sie nicht gut behandelt haben und wo sie gesagt haben, ich kriege das nicht überein, wie ich an diesen Gott glauben kann, und aber die Menschen, die auch sagen, dass sie an ihn glauben, so gemein sind, so blöd, so sehr, wie ich dachte, dass eigentlich Christen nicht sind. Und deswegen glaube ich, dass wir dasselbe Problem haben. Der Gelähmte kommt nicht hin, weil die Leute physisch vor ihm stehen. Sie kommen da nicht hin, sie können Jesus nicht mehr sehen, sie hören vielleicht seine Stimme und wollen dahin, aber es gibt irgendwie keinen Weg. Und wir haben das Gleiche. Wir sehen Jesus, wir sehen irgendwie, wo es hingehen könnte, aber es gibt so viel, was uns davon abhält. Es kann der Umgang unter Christen sein, es können die Formen sein, die uns fremd sind. Jetzt habe ich hier so ein großes Problem aufgemacht, aber wie wir ja vorhin schon im Bibeltext gehört haben, scheint es auch eine Lösung zu geben. Der Gelähmte kommt zu Jesus. Und da wollen wir uns die zweite Personengruppe anschauen, die es hier in diesem Bibeltext gibt. Und zwar sind es die Freunde, die sagen, das ist wichtig, dass dieser Mensch zu Jesus kommt. Warum? Da komme ich nachher nochmal drauf. Aber sie suchen neue Wege. In dieser Szene, wo irgendwie zu viele gesunde Menschen erstmal um Jesus rumstehen, gibt es welche, die sagen, wir müssen unsere Füße dafür einsetzen, dass dieser Mann wieder stehen kann, dass dieser wieder gehen kann. Und ich habe ein Zitat zu diesem Text gefunden. Das war, ich glaube, auf Instagram oder so, deswegen kann ich jetzt leider nicht sagen, von wem das ist. Aber das hat mich ziemlich beeindruckt. Und zwar hat es gesagt, damit Menschen den Himmel sehen können, müssen wir manchmal auf Dächer steigen. Und das fand ich sehr beeindruckend und hat mich nochmal bewegt, darüber nachzudenken, wie begegnen wir den Menschen um uns herum, damit wir ihnen den Weg nicht verstellen und es ihnen vor allem auch noch ermöglichen oder Räume schaffen für sie, Gott zu sehen. Die vier Freunde hier werden ganz kreativ, sie steigen auf das Dach. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Leben aussieht, was ihr für Möglichkeiten habt. Aber ich glaube, dass wir die Dächer finden können. Das kann sein, dass wir Menschen einladen, zum Gottesdienst zu kommen. Das kann so aussehen, dass wir in der Schule, im Kindergarten, wo auch immer, davon erzählen, was wir mit Gott erleben. Ich habe das bei mir in der Schulzeit so erlebt, ich habe dann da meine Klassenkameraden nicht voll gepredigt oder so, das ist nicht so meine Art, aber habe erzählt, ja, ich habe gestern dafür gebetet, dass ich morgen für die Arbeit irgendwie Ruhe habe und Gott macht, dass ich da das, was ich auch gelernt habe, auch anwenden kann und so da ins Gespräch zu kommen. Ich habe kurz meinen Faden verloren, ich finde ihn gleich wieder. Ja, genau. Deswegen lade ich euch dazu ein, darüber nachzudenken, wo haben wir unsere Freunde, die Heilung brauchen oder wo wir erstmal sagen, die sollen Jesus kennenlernen und was liegt uns da offen. Das Spannende an den Freunden ist, sie sind nicht alleine. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, jemand Gelähmten hochzuheben. Das ist in manchen Fällen, wenn man jemanden pflegt, tatsächlich eine realistische Situation, dass man hilft, jemand von einem Ort zu einem anderen zu kommen. Das ist gar nicht so leicht. Und es ist auch manchmal nicht so leicht, jemanden mitzutragen, auch auf einer emotionalen Ebene und zu sagen, hier, ich möchte dir eröffnen, ich möchte dir den Himmel zeigen, ich möchte dich wohin tragen. Und deswegen ist es so gut, dass wir in Gemeinschaft sind. Und zwar habe ich vorhin schon die Beispiele erzählt von, ja, man kann auch Leute zum Gottesdienst einladen. Es kann auch so aussehen, dass man Menschen zu sich nach Hause einlädt und sagt, wir trinken mal Kaffee zusammen und davon am Ende beten wir gemeinsam. Und das muss aber eben nicht alleine passieren, sondern wir haben eine Gemeinschaft, in der für die Menschen, die mithelfen, gebetet werden kann und wo wir aber auch das gemeinsam erleben können. Ich muss an die ganzen Gruppen denken, die ich jetzt die letzten Wochen besucht habe, wo so viel gemeinsam geteilt wird und dadurch auch gemeinsam getragen wird. Wo sich gemeinsam gefreut wird, wenn Menschen wieder in den Kreis kommen können, weil sie aufgrund Krankheit lang nicht dabei sein konnten. Oder wo sich im Jugendkreis darüber gefreut wurde, dass irgendwie alle sich nach den Ferien wiedersehen können. Und das sind die Räume, die wir schaffen können. Das, was aber am Ende vom Text passiert, da haben wir Menschen erstmal so tatsächlich gar nichts mit zu tun. Wir befinden uns in der Szene da, dass der Kranke vor Jesus liegt. Die Freunde haben alles gemacht, was sie machen konnten und müssen jetzt darauf warten, dass Jesus etwas tut. Und das macht er auch. Aber erstmal nicht das, womit sie gerechnet haben, was sie vielleicht gehofft haben, was er tut. Und das ist erstmal, finde ich, eine ziemlich spannende Anfrage auch an Gott, zu sagen, was erwarte ich von Gott, wenn ich zu ihm hingehe, wenn ich andere Leute zu ihm mit einlade. Sehe ich ihn als denjenigen an, der alle meine Probleme löst, der mich vor aller Gefahr beschützt? Ich finde, das ist ein total legitimes Bild und ich sehe das auch so und ich denke, dass Gott es tun kann. Und deswegen möchte ich auch immer wieder zu ihm hingehen und ihm mit dem, was mich betrifft, zu ihm kommen. Was hier Jesus aber anders macht, ist, dass er den Menschen sieht, der vor ihm liegt. Wenn es hier um Sündenvergebung geht, dann ist es ja erstmal irgendwie ein abstrakter Begriff. Vielleicht denkt ihr bei dem Begriff Sünde an Verkehrssünden. Ich habe während der Besuchsfahrt hier in Wiel beim Rewe ohne Parkscheibe geparkt und habe erstmal so einen Parkzettel bekommen. Ich hoffe, das wird nicht so teuer. Darum geht es nicht, wenn Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Es wäre auch schön, wenn er alle meine Parktickets bezahlen würde. Ich habe nur eins. Sondern es geht um was anderes. Ich habe in meinem ersten Jahr im Joanneum Griechisch gelernt, weil die neutestamentlichen Texte ja im Griechischen im Original sind. Und das Wort, wo es um Sünde geht, heißt eigentlich übersetzt im Deutschen, oder könnte man besser im Deutschen übersetzen, mit Zielverfehlung. Und bei einem Ziel oder bei einer Zielverfehlung gibt es ja immer irgendwie zwei Seiten. Es gibt den, der irgendwie zielt, und es gibt das Ziel an sich. Und wenn wir über Sünde sprechen, dann sind wir diejenigen, die aufs Ziel zielen, die das im besten Fall vor Augen haben und zu sagen, okay, das ist das, wo ich hin möchte, oder die Idealvorstellung vielleicht erstmal. Und das Ziel an sich ist in dem Fall unsere Beziehung zu Gott. Das heißt nicht, dass wir in jedem unserer Schritte sagen, ich muss zu einer Beziehung zu Gott kommen, sondern vielmehr im Umkehrschluss, dass, wenn von Sünde die Rede ist, dass es um einen Abbruch der Beziehung mit Gott geht. Beziehungsweise um die Dinge, die die Beziehung zu Gott beeinträchtigen oder stören. So ein bisschen, genau, so ein Störfaktor, der ein Signal nicht durchkommen lässt. Wenn Jesus hier also zu dem Mann sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann spricht er eine andere Ebene an. Er heilt ihn, aber nicht auf einer körperlichen Ebene. Zu dem Zeitpunkt, wo Jesus das sagt, liegt der Mann immer noch vor ihm auf dem Boden. Ich finde, das ist ein ziemlich spannender Zusammenhang. Und zwar ist es ja auch in der heutigen Medizin soweit total anerkannt zu sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen körperlichen Beschwerden und in dem, was in unserer Seele, in unserem Geist passiert. Es kann psychosomatische Symptome geben, wo das, was in unserem Inneren passiert, also nicht von unseren Organen her oder so, sondern eben im Geist, dass das eine Auswirkung hat auf unsere Körperlichkeit. Und Jesus spricht hier erstmal diese erste Ebene an. Wir wissen nicht, was er dem jetzt hier so konkret vergibt. Aber wir sehen, dass Jesus jemand ist, der diese Ebene als erstes anspricht und sagt, ich möchte sehen, wo du in deinem Leben stehst und wo du in deiner Beziehung mit Gott stehst. Und ich möchte die Lücke, die da besteht, die möchte ich überwinden. Weil du das aus dir selber gar nicht schaffen kannst. Aber Jesus ist derjenige, der das vergeben kann. Die Schriftgelehrten fragen später oder kritisieren und sagen, was nimmt er sich raus? Wie kann er die Sünden vergeben? Das kann doch nur Gott. Und da sehen wir, dass Jesus in allem, wo er Mensch ist, auch Gott ist, weil er derjenige ist, der diese Lücke überwinden kann, der die Sünde vergibt und der dem Gelähmten und aber auch uns heute die Beziehung zu ihm wieder ermöglichen kann. Ich finde es irgendwie trotzdem beruhigend oder angemessen, dass Jesus hier den Gelähmten auch körperlich heilt. Dass das Anliegen, mit dem er hier zu ihm kam, dass das geheilt wurde. Ich habe gestern Radio gehört und da kam ein Interview mit einem YouTuber. Und zwar ist es der Philipp Mickenbecker. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Der ist so in meiner Generation und runter, war das sehr präsent. Und zwar ist das jemand, der viele Jugendliche erreicht hat mit so Bauprojekten. Die haben eine fliegende Badewanne gebaut und lauter so Abenteuer haben die erlebt. Und der ist in seinem Leben mehrmals an Krebs erkrankt und letztendlich auch daran gestorben. Und er hat diesen Prozess ziemlich viel dokumentiert. Er hat Videos darüber gedreht, wo diese Krankheit auf einmal sehr öffentlich war und Leute das mitgekriegt haben und Anteil nehmen konnten. In dem Interview, was ich gestern von ihm gehört habe, spricht er darüber, was ihn da durchgetragen hat. Er war sehr öffentlich, gerade auch in der Zeit seiner Krankheit, Christ und hat sich dazu bekannt und hat auch in den Videos, wo er von seiner Krankheit erzählt hat, wie ihn der Glaube da durchträgt. In einem Interview wurde er gefragt, du hast doch irgendwie, sehen wir dich immer nur lachen, dir muss es doch auch schlecht gehen, weil du bist ja auch echt richtig krank. Wie ist es denn? Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt, mir geht's auch schlecht, aber dadurch, dass ich mit Gott verbunden bin und dass er mit mir unterwegs ist und dass ich zu ihm gehöre, sind die Tage, wo ich Schmerzen habe, wo ich krank bin, da geht's mir so, aber das heißt nicht, dass es mir schlecht geht. Und das fand ich sehr beeindruckend von ihm zu hören, zu sagen, was ist die Priorität? Das heißt nicht, dass es uns nicht schlecht gehen darf oder dass Schmerzen keine Gültigkeit haben. Das hat er auch ganz klar benannt, das muss ernst genommen werden. Aber es Jesus uns da heilen kann, dass er sagen kann, was ist die Priorität und was steht da drüber? Was steht über dem Schmerz, den wir erfahren, über der Heilung, die vielleicht auch nicht kommt? Mich hat das Interview gestern, als ich das auch nochmal, kam das bei so einem Radiosender, das ist so ein katholischer Radiosender, den ich durch Zufall gefunden habe und so zwischendurch mal reingehört habe in der Besuchsfahrt, weil es mich interessiert hat, bewegt, weil die Freundin, von der ich ganz am Anfang erzählt habe, mit mir darüber ins Gespräch gekommen ist. Durch Sachen, die wir gemeinsam bei uns zu Hause in der Kirche erlebt haben, kam sie auf mich zu und hat gesagt, boah Rahel, ne, ich bin ja so mit Gott unterwegs, aber weiß auch irgendwie nicht so richtig. Und jetzt gibt es da diesen YouTuber, der so offen darüber redet. Können wir irgendwie nochmal darüber sprechen? Ich bin damit noch nicht fertig. Und dadurch haben wir angefangen, dass wir einmal im Monat gemeinsam beten für das, was so ansteht. Wir sehen uns nicht mehr so häufig. Sie wohnt in Marburg, ich jetzt in Wuppertal. Und das ist aber etwas, was uns verbindet und worüber sie so in kleinen Minischritten sich dieser Beziehung mit Gott nähert. Durch das, was andere erlebt haben und durch das, wo sie sagt, da habe ich selber keine körperliche, aber eine Heilung von dem, was in mir drin ist, erfahren und zu meiner Beziehung zu Gott. Und das möchte ich uns mitgeben, auch mir immer mal wieder, zu sagen, wo sind unsere Prioritäten und Wie ernst nehmen wir diese Hoffnung, die wir haben, dass es etwas gibt, was sogar über allem Schmerz und Leid steht, was wir so erfahren? Das kann man manchmal gar nicht so genau benennen, aber es gibt ein Lied, was wir gleich singen werden. Da geht es um Versöhnung, aber so wie Versöhnung beschrieben wird, kann auch Vergebung beschrieben werden. Und vielleicht schafft das Lied uns, Worte zu verleihen für das, was wir vielleicht selber schon erlebt haben, oder eine Idee davon zu spinnen, wie es aussehen kann, wenn Gott uns vergibt, weswegen wir auch nachher Abendmahl feiern, weil Jesus uns vergeben hat, das, was uns trennt und eine Beziehung aufgebaut hat und diese Lücke zwischen uns und Gott überwunden hat.